Atemachtsamkeit oder Gib Obacht, Dschungel. Ein Vortrag von Horst Gungel bei Meditation am Obermarkt aus der Reihe Meditation. Heute Atemachtsamkeit. Wir üben hier jedes zweite Mal die Vergegenwärtigungen des Atems. Wer von euch den Pfad zur Befreiung, den Pfad der Praktik wirklich beschreiten möchte, wer sich wirklich dafür entschieden hat, der hat inzwischen eine regelmäßige Meditationspraxis aufgenommen. Der übt damit mehrmals wöchentlich die Vergegenwärtigung des Atems. Und manchmal glauben wir würden diese Praxis beherrschen. Sie brächte wirklich nichts Neues mehr. Vielleicht erscheint sie uns sogar langweilig oder macht uns schläfrig, weil zu wenig dabei los ist. Dann, liebe Leute, macht ihr irgendetwas, aber nicht wirklich Atemachtsamkeit. Wobei ich Achtsamkeit fettgedruckt, unterstrichen und mit Großbuchstaben geschrieben meine. Lasst uns heute daher noch einmal über diese Praktik sprechen. Lasst uns versuchen, sie tiefer zu verstehen und selbst tiefer zu verstehen. Alle Phänomene in diesem Universum unterliegen sehr ähnlichen Gesetzmäßigkeiten. Die augenscheinlichste davon ist Vergänglichkeit. Die Phänomene entstehen, sie nehmen zu, nehmen wieder ab und vergehen. Betrachtet man ein Objekt genau, so betrachtet man das Grundmuster dieses Universums. Es gibt eine lange Geschichte, ihr könnt sie auf unseren Internetseiten nachlesen oder anhören, sie heißt Wunder und Gott. In dieser Geschichte tritt ein Laienanhänger auf und bittet den Buddha etwas. Und darin taucht ein Mönch auf, der schließlich im Götterhimmel den höchsten Gott sucht. Und ihm eine Frage stellt, in dieser Frage geht es um Unendlichkeit, letztendlich um das generelle Weltverständnis. Und dieser höchste Gott verweist dann den Mönch an den Buddha. Der geht also zum Buddha und dort angekommen fragt er diesen und der Buddha antwortet sinngemäß, das Verständnis der Welt und ihre Überwindung kannst du nirgendwo da draußen finden. Du kannst es nur in diesem klafterlangen Körper finden. Das ist das Ende der Suche. Verstehe, wie das Universum funktioniert, indem du einen Teil verstehst. Dich selbst. Und da du selbst noch viel zu komplex bist, nimm etwas weniger komplex, einen Teil von dir, deinen Körper. Immer noch zu komplex. Nimm eine körperliche Funktion von dir. Deinen Atem. Den hast du immer dabei. Der ist immer fühlbar. Nimm diesen als Betrachtungsobjekt. Der Buddha hat berichtet, dass die Meditation, die er unmittelbar vor seinem Erleuchtungserlebnis geübt hat, die Atembetrachtung war. Eine etwas ausgefeiltere Variante als das, was wir hier üben, nicht in 4 Stufen, sondern in 16, aber die Anzahl der Stufen ist nicht das Entscheidende. Traditionell wird den Mönchen in buddhistischen Klöstern sogar empfohlen, nur eine dieser Stufen zu üben. Es ist in unserem System die 4., die Betrachtung des Atems an einem Punkt. Wobei sich natürlich die Frage stellt, warum üben wir dann die 4-stufige Variante? Wie ihr sicher festgestellt habt, ist die 4. Stufe unserer Atembetrachtung die schwierigste. Als Sangharakshita, der Gründer der buddhistischen Bewegung, der ich angehöre, die Atembetrachtung als grundlegende Meditationsvariante festgelegt hat, ging er davon aus, dass die meisten Menschen zu Beginn der Meditation nicht genügend Konzentration für die Betrachtung des Atems an nur einem Punkt aufbringen können. Daher wird stufenweise darauf hingearbeitet. Aber warum gerade diese 4 Stufen? Nun, in der ersten Stufe zählen wir. Wir zählen nach dem Ende des Ausatmens, was bedeutet, dass wir zu diesem Zeitpunkt auch noch nicht mit dem nächsten Einatmen begonnen haben. Und wenn wir diese Anweisung wirklich genau umsetzen, und das sollten wir, dazu sind diese Anweisungen da, dann bedeutet das, dass wir achtsam genug sein müssen, den richtigen Zeitpunkt abzupassen. Das ist bei einem einzigen Atemzug nicht besonders schwierig. Aber wir üben das 10 Minuten lang, um unsere Konzentration zu schärfen, beziehungsweise um unserer mangelnden Konzentration bewusst zu sein, was idealerweise ein Ansporn zu intensiverer Bemühung sein sollte. In der zweiten Phase zählen wir wieder, aber diesmal vor Beginn des Einatmens. Der Unterschied, den das machen soll, besteht darin, dass wir nicht mehr den Erfolg nur darin sehen sollen, den richtigen Augenblick abgepasst zu haben, sondern dadurch soll vielmehr unsere Achtsamkeit auf den nächsten, den kommenden Atemzug gelenkt werden. Wir sollen dazu angehalten werden, diesen zu betrachten, wirklich zu betrachten, sich seiner Qualitäten bewusst zu sein. Wie fühlt er sich an? Ist er lang oder kurz? Angenehm oder unangenehm? Tief oder flach? Geht der Atem hastig oder relaxed? Grob oder fein? Wobei nicht wirklich eine Einteilung hinsichtlich dieser Kategorien gemeint ist, sondern ein Verständnis des Gefühls. Wie fühlt sich der Atem diesmal an? In den beiden ersten Phasen haben wir das Zählen verwendet, einerseits um unseren Affengeist, der immer herumhüpfen und mit etwas anderem spielen möchte, ansatzweise Herr zu werden. Andererseits, um so etwas wie ein Gerüst für die Atembetrachtung zu haben, ein Krückstock, der uns hilft, hereinzufinden. Und idealerweise sollten wir nun in der dritten Phase bereits so starke Konzentration haben, dass wir nun ohne diese Krücke auskommen. Wir betrachten jetzt nur noch unseren Atem, unseren ganzen Atem und seine Interaktion mit dem Körper, wo immer wir diese erspüren können. Wir betrachten den Atemkörper. Und dann die vierte Phase. Es ist gewissermaßen die Königsdisziplin oder besser die Mönchsdisziplin. Könige sind ja gewöhnlich nicht wirklich diszipliniert. Nun, es ist dies die Phase, die von den Mönchen besonders innerhalb der Theravada-Tradition geübt wird. Wir betrachten den Atem nur noch an einem einzigen Punkt. Der Buddha empfiehlt dazu den Punkt, wo wir die Berührung des einströmenden Atems zuerst empfinden könnten, was bei den meisten Menschen an der Innenseite der Nasenlöcher in der Nähe der Nasenspitze ist. Und der Buddha vergleicht den achtsamen Mönch, der so seinen Atem betrachtet, mit einem Schreinermeister, der ein Brett aus einem Baumstamm sägt und dabei immer den Punkt im Auge behält, an dem die Zähne der Säge ins Holz eindringen bzw. wieder heraustreten. Das ist der Punkt, den er mit Achtsamkeit betrachten muss, um sicherzustellen, dass das Brett die richtige Breite hat. Und hier muss er achtsam auf jede Unebenheit, auf Veränderungen der Maserung des Holzes, auf etwaige Astverhärtungen achten, um rechtzeitig gegensteuern zu können, damit die Säge ein gleichdickes Brett aus dem Stamm heraussägt. Und genauso müssen wir mit Atemachtsamkeit hier auf das Auftreten aller Hindernisse achten, um die geeigneten Gegenmittel anzuwenden. Diese vier Stufen stehen also für den Prozess der wachsenden Detailtreue bei der Betrachtung des Atems. Damit habe ich einiges über unsere vier Stufen gesagt. Etwas, das ihr eigentlich schon seit der Einführung in die Vergegenwärtigung des Atems kennen solltet, seit dem ersten Tag, als ihr hier auftaucht. Aber mir erschien es besser, nochmals darauf einzugehen. Denn wenn man etwas nach einiger Zeit wiederhört, erinnert man sich an Details, die man vielleicht vergessen hat. Und man hört es allgemein mit anderen Ohren. Nämlich auf der Basis eines Menschen, der das schon probiert hat, der Erfahrung damit hat. Worum es mir aber eigentlich heute geht, ist mit euch zu erörtern, wie betrachtet man den Atem? Wie genau? Wie geht das? Auf welche Qualitäten muss ich denn achten? Das ist vielleicht die Frage, die einige oder vielleicht sogar viele von euch immer mal wieder beschäftigt hat im Zusammenhang mit der Atembetrachtung. Und da muss ich gleich vor meinen eigenen Aussagen warnen. Wenn ich vorhin gesagt habe, wie fühlt er sich an, lang oder kurz, angenehm oder unangenehm, tief oder flach, hastig oder relaxed, grob oder fein, dann ist damit eben nicht gemeint, dass ihr eine Liste von Qualitäten der Reihe nach abarbeiten sollt. Es geht nicht darum, den Atem zu etikettieren, ihn zu katalogisieren, zu beschreiben und die Beschreibung als dann abzuheften. Es geht nicht darum zu glauben, du wüsstest jetzt, wie dein Atem funktioniert. Es geht nicht darum, eine Antwort auf all diese Fragen zu finden. Völlig verfehlt. Das ist das Verfahren der materialistischen Wissenschaft. Alles zu vermessen, zu reglementieren, zu kategorisieren. Im Senckenberg-Museum in Frankfurt, im großen naturhistorischen Museum, findet sich eine sehr umfangreiche Abteilung mit allen möglichen Arten von Insekten und ihren unterschiedlichsten Varianten. Gemessen, analysiert, kategorisiert, auf Nadeln aufgespießt, archiviert. Das ist ganz unendlich traurig. Und genau das machen wir, wenn wir unseren Atem in dieser Art analysieren. Der wird genauso tot wie all diese Insekten. Wir wollen aber kein Leichenschauhaus des Atems. Wir wollen seine wahre, lebendige Natur erleben. Und so wie eine blühende Sommerwiese uns herauslocken kann und uns all dieser vielfältigen, wunderbaren Wesen, all der herrlichen Natur, die da kreucht und fleucht, frohen Herzens gewahr werden lässt, wie sie uns die Schönheit einer Sommerwiese wirklich betrachten lässt, so eben wollen wir auch der lebendigen Wahrhaftigkeit unseres Atems, der Teil der wahren Lebendigkeit von uns selbst ist, gewahr werden. Und sie nicht einfangen, aufspießen, kategorisieren und mit einem lateinischen Namen versehen. Also, suche nicht die Antwort, wie fühlt sich der Atem an, sondern lebe die Frage. Wie fühlt sich eigentlich der Atem an? Mein Atem, jetzt, in diesem Moment, bei diesem Atemzug und eben bei diesem meinem jetzigen Gefühlszustand. Wie fühlt er sich an? Aber reflektiere um Himmels Willen jetzt nicht während der ganzen Meditation, warum sich dein Atem in Bezug auf welches Detail deines Gefühlszustands jetzt so anfühlt. Nein, betrachte nur. Erobere dir dieses fragende Staunen eines zweijährigen Kindes zurück, das erstmals eine blühende Sommerwiese mit all den vielen Insekten betritt. Die Offenheit, die Rezeptivität. Letztlich ist das, was wir erreichen wollen, Einsicht. Da steckt das Wort Sicht drin. Wir wollen sehen, nicht etikettieren, nicht kategorisieren. Etikette draufkleben, Abstempel ist etwas für Bürokraten, nichts für Weise. Einsicht in die Natur der Dinge. Einsicht in ein vermeintlich so einfaches Betrachtungsobjekt wie unseren Atem bedeutet letztendlich zu sehen, wie der Atem ist. Zu sehen, wie die Dinge sind. Das ist Yathabhutanyanadasana. Sehen, wie die Dinge sind, erkennen, wie die Dinge sind. Das ist das Gegenteil von Avijja. Das Gegenteil von Verblendung. Das Gegenteil von dem, was uns im Hamsterrad des Samsara gefangen hält. Verblendung ist zu glauben, du wüsstest schon, wie sich der nächste Atemzug anfühlt. Und Verblendung kommt von Blindsein. Du bist dann blind für das Gefühl deines nächsten Atemzugs. Und wenn es dir schon nicht gelingt, Verblendung bei etwas so scheinbar Unbedeutendem wie einem einzigen Atemzug zu überwinden, wie willst du dann jemals deine Verblendung bezüglich komplexerer Phänomene überwinden? Wie willst du dann jemals umfassende Einsicht erreichen? Es geht darum zu fühlen, wie sich Atem anfühlt. Du arbeitest dabei mit deinem Einfühlungsvermögen. Meine liebe Großmutter, die war keine studierte Psychologin, nein. Sie hat nur eine einfache zweiklassige Volksschule im 19. Jahrhundert besucht. Aber sie hat weit mehr von der Psyche des Menschen verstanden, als eine ganze Klinik von Psychiatern heute. Weil sie hingesehen hat. Junge, du musst genau hingucken, hat sie mich ermahnt. Gib doch Obacht, Junge, pflegte sie mich zur Achtsamkeit anzuhalten. Hast du mich nicht gehört? Frug sie scheinheilig, wenn ich wieder irgendeinen ihrer guten Ratschläge überhört hatte. Meine liebe Großmutter war keine Buddhistin, aber sie war vielleicht achtsamer als manches ganze buddhistische Kloster zusammen. Komm und sieh, waren die Worte, mit denen der Buddha Menschen einlud, seine Lehre auszuprobieren. Er sagte nicht, sitz nieder und analysiere. Auch wenn das in manchen Theravada-Kreisen leider so verstanden wird. Er sagte übrigens auch nicht, stell dich hin und beschreibe. Das auf ein weiteres Problem aufmerksam macht. Wenn ich oben gesagt habe, wie fühlt er sich an? Lang oder kurz, angenehm oder unangenehm, tief oder flach, hastig oder relaxed, grob oder fein. So versucht das, eine Empfindung in Worte zu fassen. Sprachlich zu erfassen, aber mit der Sprache ist das so wie mit allem. Sie hat einen Adinava und einen Asada-Aspekt. Der Asada-Aspekt ist das Reizvolle, das Interessante, das Nützliche an einer Sache. Sprache ermöglicht eine Ebene von Kommunikation, die ohne sie nicht möglich wäre. Mit unserer recht ausgefeilten Sprache unterscheiden wir Menschen uns, soweit wir das wissen, von den Tieren. Und ich benutze hier die ganze Zeit Sprache, um zu versuchen, etwas aus meinem Geist in euren Geist kommen zu lassen. Sprache ist eine großartige Erfindung. Sie hat ganz klar ihren Asada-Aspekt. Aber mit jedem sprachlichen Begriff, den ich hier verwende, enge ich auch ein. Worte haben Definitionen, Begrenzungen. Die Wirklichkeit funktioniert aber nicht so. Genauso wenig wie ein wunderbarer Hirschkäfer in einem lebendigen Mischwald seinem toten, aufgespießten Ebenbild im Senckenberg-Museum gleicht. So wenig gleicht eine Empfindung des Atems dem Etikett, dieser Atemzug ist grob. Daher versucht nicht, euren Atem zu Tode zu analysieren, sondern öffnet euch der fantastischen Vielfalt des Atems. Und wenn ihr diese fantastische Vielfalt nicht erkennen könnt, ist das vielleicht so, wie wenn ein UFO über den Planeten Erde fliegt und ein Außerirdischer auf eine Sommerwiese herabsieht. Er wird sie nicht empfinden. Geh näher dran. Guck genauer hin. Nimm den Rat meiner lieben Großmutter an, alle Außerirdischen an. Junge, du musst genau hingucken, oder? Gib Obacht, Mädel. Wir müssen unseren Atem vollen Herzens nicht nur betrachten, sondern auch empfinden mit dem Chitta. Das schöne Pali-Wort Chitta bedeutet nämlich Herz und Geist. Und beides im poetischen Sinn, ja? Beachtet bitte, Chitta heißt nicht etwa Hirn und Pumpe? Das wäre westlich-materialistischer Senckenbergianismus, sondern Chitta heißt Herz und Geist. Und wenn du dich wieder anschickst, die Vergegenwärtigung des Atems zu machen, dann stell dir den Buddha mit seiner freundlichen Einladung vor. Komm und sieh selbst. oder wahlweise meine liebe Großmutter. Gib Obacht, Junge.